Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Anne Diesner. Der berühmte Märchenautor Hans Christian Andersen hat mal gesagt, zu reisen ist zu leben. Damit lässt sich vielleicht erklären, warum wir so gern unterwegs sind. Ob Urlaub, Selbstfindungstrip oder Auslandsjahr. Wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht, ist besonders hier in Deutschland das Reisen sehr beliebt. Auch weit entfernte Länder werden immer populärer, wie man nicht zuletzt an Angeboten wie Freiwilligendiensten oder Work and Travel sieht. Schaut man sich die Zahlen an, fällt auf, dass um die 70% dieser Reisenden, also der größte Teil, junge Frauen sind. Das war allerdings nicht immer so. Vor 120 Jahren war es mehr als ungewöhnlich, für eine Frau auf Reisen zu gehen. Manche taten es aber doch. Ich habe Medienwissenschaft studiert und im Rahmen meiner Masterarbeit einen Blick in die Geschichte geworfen. Herausgekommen ist dabei ein Hörfunkfeature über Mut, Neugier und die Leidenschaft zu reisen.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Die europäische Geschichte ist voll von Entdeckern, Forschern und Schriftstellern. Sie brachten Erkenntnisse und Geschichten mit, eröffneten den Menschen neue Perspektiven und Einblicke in fremde Länder. Kolumbus, Humboldt, Goethe, Namen, die jeder kennt, von berühmten Männern, die um die Welt reisten. Wen die Geschichte aber oft vergisst, das sind die Frauen. Denn auch unter ihnen gab es einige Mutige, die sich auf die Reise machten. Ob aus wissenschaftlichem Interesse oder schlicht aus Fernweh, brachen sie auf in ferne Länder und setzten sich damit über alle Konventionen hinweg. Eine dieser Frauen ist die Wienerin Ida Pfeiffer, eine Hausfrau aus dem 19. Jahrhundert. Sie unternahm 5 große Reisen, 2 davon um die Welt. Getrieben von Wissensdurst und Reiselust kam sie an Orte, die vor ihr nur wenige Europäer gesehen hatten. Ihre Erlebnisse schrieb sie in zahlreichen Tagebüchern auf und wurde eine bekannte Reiseschriftstellerin. In dem Feature mit Korsett und Pistole, Ida Pfeiffers Reise um die Welt, von Anne Diesner, folgen wir Ida Pfeiffer auf ihrer ersten Weltreise.
Die Frauen im 19. Jahrhundert, die waren ja einem richtigen Korsett von Konventionen unterworfen und gesellschaftlichen Ritualen, die viele von denen zu Tode gelangweilt haben. Und auf Reisen, da galt das alles nicht.
Ich reiste wie der ärmste Araber und musste, wie er gefasst sein, die glühende Sonne auszuhalten, nichts als Brot und Wasser, höchstens eine Handvoll Datteln oder einige Gurken zu genießen und den heißen Erdboden zur Schlafstätte zu haben.
Das ist dieses Wandeln auf diesem schmalen Grat, diese Bemühungen um gesellschaftliche Anerkennung oder eben dieser Kampf gegen den gesellschaftlichen Ausschluss auf der einen Seite und das Verfolgen der eigenen Interessen, Wünsche und Neigungen.
Mit Korsett und Pistole. Ida Pfeiffers Reise um die Welt. Ein Feature von Anne Diesner.
Direkt nach Brasilien reiste vorgestern, am 1. Mai, eine mutige Frau aus Wien. Allein, nur von den bangen Segenswünschen der ihren gefolgt, von ihr ab. Nicht um gesehen oder gehört zu werden, vielmehr von einem unbesiegbaren Drang getrieben, zu sehen die Welt und ihre Wunder, zu hören, wie der Puls der Menschheit im fernen Weltteil schlagen und wenn es Not tut, den stolzen Kampf mit den Elementen aufzunehmen, den Schrecken und Gefahren, die selbst ein männliches Herz erbeben machen können. Verwegen, Trotz zu bieten, vielleicht auch unterzugehen.
1846 berichtet das Ludwig A. Frankl in den Sonntagsblättern für heimatliche Interessen. Allein und mit wenig Gepäck bricht die mutige Frau aus Wien zu einer Weltreise auf. Ida Pfeiffer. Das erste Ziel ist Brasilien.
Schon lange vor Erreichen der Linie hatten wir Reisenden von all den Leiden und Qualen gesprochen, die wir unter dem Äquator würden auszustehen haben. Jeder hatte irgendetwas Fürchterliches gelesen oder gehört und teilte es den anderen mit. Was mich nun selbst betraf, so freute ich mich schon außerordentlich auf die tragischen Erzählungen, die ich meinen teuren Lesern würde auftischen können. Ich sah sie Tränen vergießen über unsere ausgestandenen Leiden. Ich kam mir schon vor wie eine halbe Märtyrerin. Ach, ich hatte mich bitter getäuscht. Wir blieben alle gesund, von den Matrosen sank keiner hin, das Schiff verbrannte nicht und die Lebensmittel verdarben nicht. Sie blieben so schlecht wie zuvor.
Als Ida Pfeiffer am 29. August 1846 zum ersten Mal in ihrem Leben den Äquator passiert, ist sie bereits seit 2 Monaten auf dem Segelschiff Caroline. Eine wenig komfortable Art, den Atlantik zu überqueren, aber billig. Sie ist gut vorbereitet, hat Vorräte und eine Matratze dabei. Denn es ist keineswegs ihre erste Reise. Ida Pfeiffer war schon mehrere Monate in Palästina, außerdem in Skandinavien. Jetzt will sie die Welt umrunden. In einer Zeit, in der Frauen eigentlich zu Hause bleiben und die Kinder erziehen. Wer ist also diese Frau, die einfach auf eigene Faust loszieht, um die Welt zu sehen? Geboren am 14. Oktober 1797 in Wien, wächst sie als Ida Laura Reyer in einer reichen Kaufmannsfamilie auf. Ihr strenger Vater macht keinen Unterschied zwischen ihr und den 5 Brüdern. Sie fühlt sich in jungen Kleidern am wohlsten und benimmt sich keineswegs mädchenhaft. Als Idas Vater stirbt, sieht ihre Mutter die Chance, dieses Verhalten zu korrigieren. Ida muss sich fortan angemessen kleiden und bekommt einen Hauslehrer. Wider Erwarten genießt die wissbegierige Ida die Stunden bei Josef Trimmel. Sie lernt gern und viel. Zudem verliebt sie sich in den jungen Lehrer. Eine Verbindung, die ihre Mutter aus Standesgründen jedoch untersagt. Die unglückliche Ida wird krank und weigert sich lang, einen anderen zu heiraten. Schließlich willigt sie doch in eine Vernunftehe mit dem deutlich älteren Anwalt Marc Anton Pfeiffer ein. Der macht sich in einem Prozess gegen korrupte Beamte mächtige Feinde und findet in der Folge keine Anstellung mehr. Es folgen Jahre der Entbehrung, in denen Ida getrennt von ihrem Mann in Wien lebt und die beiden Söhne Alfred und Oskar erzieht. . 1842 bricht sie zu ihrer ersten Reise auf, die sie nach Palästina und Ägypten führt. Nach ihrer Rückkehr überredet sie ein Verleger, ihr Reisetagebuch anonym zu veröffentlichen. Das Buch »Reise einer Wienerin in das Heilige Land« verkauft sich gut und ermöglicht weitere Unternehmungen. Es ist der Beginn eines Lebens unterwegs. Das hat sie allerdings selbst kaum für möglich gehalten. Warum? Eine, die diese Frage beantworten kann, ist Dr. Gabriele Habinger. Sie lehrt am Institut für Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich mit reisenden Frauen im 19. und frühen 20. Jahrhundert, hat zu dem Thema promoviert und historische Reiseberichte neu herausgegeben. Auch Ida Pfeiffer kennt sie gut.
Also grundsätzlich war es nicht so, dass sie überhaupt keine Ahnung vom Reisen hatte oder nur zu Hause saß. Aber so eine Weiterreise wie die Pilgerfahrt ins Heilige Land, das war doch etwas ganz anderes. Zum einen hatte sie Geld, das heißt, sie musste sparen. Sie schreibt auch, dass sie da das durch Zeichen- und Klavierunterricht versucht hat, eben Geld zu sparen. Sie hat sich langwierig darauf vorbereitet, mit Leuten gesprochen, auch Reiseberichte gelesen. Aber sie hat ein paar Jahre vorher, Ende der 1830er Jahre, zum ersten Mal das Meer gesehen, wie sie mit ihrem Sohn nach Trieste gefahren ist. Und da wurde sie von so, wie sie schreibt, von so einem unbändigen Fernweh gepackt, dass sie nur mehr daran arbeitete, wegzufahren.
Zu dem Zeitpunkt ist Ida Pfeiffer 44, schon beinahe alt für damalige Verhältnisse. Ihre Söhne sind erwachsen. Sie meint, ihre weiblichen Pflichten als Mutter habe sie erfüllt. Weibliche Pflichten, die sind genau festgelegt. In der europäischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts haben Frauen einen festen Platz. Zu Hause, bei den Kindern. Bildung, Wissenschaft, Politik, ja das gesamte öffentliche Leben ist Männersache. Auf Reisen gehen und die Welt sehen, auch. Es ist eine Zeit, in der junge Männer nach Goethes Vorbild auf eine Bildungsreise geschickt werden, die Grand Tour oder als Handwerksgesellen auf der Wald sind. Eine Zeit, in der sich Forscher wie Alexander von Humboldt mit ihren Reisen einen Namen machen und Missionare in alle Teile der Welt vordringen. Zwar gibt es Frauen, die ihren Männern beispielsweise in die Kolonien folgen oder zur Kur fahren, aber eine Fernreise auf eigene Faust? Eigentlich undenkbar. Endlich in Rio de Janeiro. Am 17. September 1846 hat Ida Pfeiffer die lange, anstrengende Schiffsreise hinter sich gebracht. Sich bloß entspannen möchte sie aber auf keinen Fall. Sie besichtigt die bunte, laute Stadt, beobachtet die Menschen, die so anders aussehen als in Europa, sammelt merkwürdige Pflanzen. Gemeinsam mit einem Begleiter macht sie einen Ausflug nach Petrópolis, eine Kolonie in der Nähe von Rio.
Wir machten reiche Ernte an Blumen, Pflanzen und Insekten und verfolgten gemächlich unseren Weg, entzückt über die herrlichen Wallungen und die nicht minder reizenden Ansichten, die sich uns über Berg und Tal, nach dem Meer und seinen Buchten, ja teilweise sogar bis nach der Hauptstadt eröffneten.
Über zu wenig Abenteuer kann sie sich ebenfalls nicht beschweren. Unterwegs greift sie ein entflohener Sklave an. Nur mit ihrem Schirm bewaffnet, kann sie den Mordversuch so lange abwehren, bis andere Reisende den Angreifer dingfest machen können. Von diesem Vorfall lässt sich Ida Pfeiffer allerdings nicht einschüchtern. Allein reist sie später weiter, tiefer ins Innere von Brasilien.
Eine abenteuerliche Abwechslung in dieses Einerlei brachte ein kurzes Abkommen vom Weg. Wir mussten, um die rechte Straße wieder zu erreichen, mitten durch den Wald über ungebahnte Fährten dringen. Eine Aufgabe, von der sich ein Europäer kaum einen Begriff machen kann. Wir stiegen von den Tieren, der Führer hieb rechts und links die tief hängenden Baumzweige ab und durchschnitt das dichte Gewebe der Schlingpflanzen. Bald mussten wir über abgebrochene Stämme klettern, zwischen anderen uns durchzwängen, bald versanken wir bis an die Knie in das Geflecht der zahllosen Schlingpflanzen. Ich begann fast an der Möglichkeit des Durchdringens zu zweifeln und begreife noch heute nicht, wie es uns gelang, diesem unentwirrbaren Dickicht zu entkommen.
Dass sich eine Frau alleine durch den Dschungel Südamerikas schlägt, um Indigene zu besuchen, war in Europa des Biedermeiers kaum zu glauben. Das lag am bürgerlichen Gesellschaftsbild der Zeit, das geprägt war von einer dualen und biologisch begründeten Vorstellung. Männer wurden in der öffentlichen Sphäre verortet, Frauen dagegen ins Haus verbannt, wie die Anthropologin Gabriela Habinger erklärt.
Man nannte das Geschlechtscharaktere und man ist davon ausgegangen, dass Männer einerseits und Frauen andererseits durch ganz bestimmte Charaktermerkmale geprägt waren. Und die Charaktermerkmale, die Frauen prägten, prädestinierten sie für den häuslichen Bereich, für die Aufgaben der Mutter, der Hausfrau, der Ehefrau, um den Mann zu versorgen, eben Liebe, Umsicht. Aber sozusagen alle Eigenschaften, die für den öffentlichen Bereich erforderlich waren, wie Stärke, Durchsetzungskraft, Kraft, Willenskraft und so weiter, das wurde den Männern zugeschrieben und die Frauen, ging man davon aus, verfügten über diese Eigenschaften nicht und es war einfach zu gefährlich, wenn sie sich alleine im öffentlichen Raum bewegten.
Das Problem, Frauen haben ähnliche Interessen wie Männer. Damit sie aber ihre häuslichen Pflichten übernahmen und nicht auf dumme Ideen kamen, gab es gesellschaftliche Disziplinierungsmittel, bestimmte diskursive Strategien, wie zum Beispiel das Ideal der weiblichen Sittsamkeit. Frauen sollten sich bescheiden und zurückhaltend verhalten. Die Männergesellschaft sah Frauen nicht als mündige Personen. Sie durften keine eigenen Entscheidungen treffen. Zeitgenossinnen, die dennoch Reisepläne schmiedeten, versuchte man, Angst einzujagen.
dass es zu gefährlich sei, dass sie das nicht schaffen würden, dass Reisen überhaupt eine große Bedrohung allgemein natürlich darstellten, was ja auch stimmte, aber insbesondere natürlich für die weibliche Konstitution vollkommen unmöglich wäre. Wie lange es oft aufgrund dieser Entmutigungsstrategien, die sie ja auch in den Büchern beschreiben, gedauert hat, dass sie sich zu diesem Entschluss durchringen konnten, dass es für sie selbst möglich sein könnte, eine weitere Reise zu unternehmen. Also man muss sich das vorstellen, das ist eine Art von Gehirnwäsche, wenn eine Frau, ein Mädchen seit ihrer Kindheit immer hört, das kannst du nicht, das ist nichts für dich, bleib zu Hause, da bist du beschützt, der Mann ist für dich da. Das ist alles, was sozusagen aufgrund deiner Eigenschaften und Fähigkeiten machen kannst, dann dauert, um so etwas überhaupt in den Bereich des Möglichen und Denkbaren zu rücken, doch sehr lange.
Doch es gab sie. Frauen mit unbändigem Mut, die sich nicht um die gesellschaftlichen Konventionen scherten und einfach loszogen. Dorothea Keuler ist freie Journalistin und Autorin. Sie hat mehrere Bücher über Frauen abseits der Norm geschrieben.
Eine meiner Lieblingsreisenden, das ist die Isabella Bird. Das ist eigentlich eine Klassikerin der Reiseliteratur. Die war in den Rocky Mountains. Das war ja eine sehr wilde Gegend. Aber auf jeden Fall Miss Bird war mit ihrem Pony so ungefähr 700-800 Meilen unterwegs in Colorado durch die Rocky Mountains im Winter durch Schnee und Eis. Und sie war unglaublich furchtlos eigentlich. Sie hat sich in dieser Männerwelt völlig selbstverständlich bewegt, hatte eine Aura unerschütterlicher Damenhaftigkeit, obwohl sie mit so einem alten, abgeschabten Reitkleid unterwegs war und nicht viel Geld hatte. Aber auch ihr ist es gut gelungen, sich da durchzuschlagen.
Sich durchzuschlagen ist auch für Ida Pfeiffer kein Problem. Komfort braucht sie nicht. Wählerisch ist sie auch nicht. Dafür ist sie viel zu neugierig auf die Puris, Indigene im brasilianischen Regenwald.
Die guten Menschen boten mir die beste ihrer Hütten zum Obdach und luden mich ein, die Nacht bei ihnen zuzubringen. Ich nahm ihr Anerbieten gerne an, da ich von der angestrengten Fußreise, von der Hitze und von der Jagd etwas ermüdet war. Ich breitete also meinen Mantel auf der Erde aus, richtete ein Stück Holz statt eines Kissens zurecht und setzte mich vorläufig auf mein herrliches Lager. Mein Appetit war grenzenlos, da ich seit morgens nichts mehr genossen hatte. Ich fing also gleich mit dem Affenbraten an, den ich überaus köstlich fand. Bei Weitem nicht so zart und schmackhaft war das Fleisch des Papageies.
Auch sie selbst ist eine Kuriosität. Die brasilianischen Siedler unterwegs trauen jedenfalls ihren Augen kaum.
In jeder Wender und jeder Versender verwunderte man sich ungemein, wenn man mich, eine Frau, mit einem einzigen Diener herkommen sah. Die erste Frage war stets, ob ich mich nicht fürchte, die Wälder so allein zu durchstreifen. Mein Führer wurde überall beiseite genommen und gefragt, warum ich denn reise. Da ich nun häufig Blumen und Insekten sammelte, hielt er mich für eine Naturforscherin und gab die Wissenschaft für den Zweck meiner Reise aus.
Naturkundliches Wissen besaß Ida Pfeiffer tatsächlich. Im Jahr zuvor hatte sie ihre zweite Reise 1845 nach Island und Skandinavien geführt. Kenntnisse der Präparation von Tieren waren unabdingbar. Unterwegs sammelte die Globetrotterin zahlreiche Pflanzen und Tiere, die sie in der Heimat an Museen verkaufte. Einige Tierarten wurden sogar nach ihr benannt, zum Beispiel der Wasserfrosch Rana Idae aus Madagaskar. Dennoch sah sich Ida Pfeiffer nie als Wissenschaftlerin, weil sie keine entsprechende akademische Ausbildung besaß. Die Möglichkeit dazu hatte sie allerdings auch nicht. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurden allmählich Frauen zum Studium an der Universität zugelassen. Frauen hatten also nur eingeschränkte Möglichkeiten, sich in der Wissenschaft einzubringen. Gabriele Habinger.
Was sie gut machen konnten und wo sie auch akzeptiert waren, das war das Sammeln, das mit Fleiß auch assoziiert war. Also sozusagen, das war eine legitime Beschäftigung, Sammlungen von sogenannten Naturalien anzulegen, seien das Pflanzen, Insekten, Steine, was auch immer. Das war sozusagen etwas, wo sie eine gewisse Form der Anerkennung bekommen haben. Das war im 19. Jahrhundert auch so ein Anliegen, ein allgemeines. Es war ja eine ganz andere Zeit als heute. Vieles war noch unbekannt, viele Dinge waren unerforscht. Wir müssen uns vorstellen, so die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts noch sehr stark geprägt von der Aufklärung, die Welt zu erforschen, eigene Erfahrungen zu sammeln und das dann wissenschaftlich zu durchdringen. Und da haben sich eben auch Frauen in diesen Bereich eingebracht.
Während Männer aus Lust und Laune losziehen konnten, brauchten Frauen spezielle Begründungen für eine Reise.
Religiöse Motive waren eine Möglichkeit, dass Frauen legitimerweise sich auf eine ferne Reise begeben konnten, zum Beispiel eben nach Jerusalem ins Heilige Land. Und dieses Begründungsszenario hat sich Ida Pfeiffer auch entwickelt und auch die zweite Reise nach Skandinavien hat sie auch noch ähnlich begründet. Also sozusagen einerseits Gottes weite Natur und die Welt kennenzulernen und natürlich auch Bildungsinteresse. Und in weiterer Folge hat sie dann immer größere Projekte sich vorgenommen. Also diese erste Weltreise, die war ja wirklich sehr umfangreich und da war sie schon 2 Jahre unterwegs. Da hat sie ja von Ost nach West die Welt umrundet. Und da war schon einerseits natürlich sehr viel Besuch von Sehenswürdigkeiten, aber auch so ein wissenschaftliches Interesse. Und dieses wissenschaftliche Interesse wird im Laufe des Reiselebens immer stärker.
Es steckt aber noch etwas anderes dahinter.
Manche glauben vielleicht, Eitelkeit sei die Veranlassung zu dieser großen Reise gewesen. Ich kann darauf nichts erwidern als, wer dies denkt, möge selbst eine ähnliche Reise unternehmen, um zu sehen, dass solche Beschwerden, solche Entbehrungen und Gefahren nur durch angeborene Reiselust, durch unbegrenzte Wissbegierde überwunden werden können.
Diesen Drang zu reisen und die Welt zu sehen, verspürte nicht nur Ida Pfeiffer. Es gab im 19. und frühen 20. Jahrhundert nämlich einige Frauen, die sich auf die Reise gemacht haben, zum Beispiel Isabella Bird, Ida Hahn-Hahn und Gertrude Bell. Buchautorin Dorothea Keuler sieht dahinter besonders eine zentrale Motivation.
Wenn man mal von Forschungsreisenden und Pilgerinnen absieht, denke ich, ist es vor allem so die Neugier auf fremde Länder, fremde Menschen, andere Lebensweisen und andererseits sicherlich auch ein großer Freiheitsdurst, weil die Frauen im 19. Jahrhundert, die waren ja einem richtigen Korsett von Konventionen unterworfen und gesellschaftlichen Ritualen, die viele von denen zu Tode gelangweilt haben. Und auf Reisen, da galt das alles nicht. Isabella Bird hat mal gesagt, die Reisenden haben das Privileg, auf schicklichste Weise das Unschicklichste zu tun. Das ist der Charme des Reisens. Und so war das eben auch.
Januar 1847. Ida Pfeiffer zieht es weiter. Sie will nach China und macht sich auf den Weg, wieder mit dem Segelschiff, als ein Sturm aufkommt.
Eine stille Heiterkeit bemächtigt sich bei diesen Naturereignissen meines Gemütes. Ich ließ mich nicht selten in der Nähe des Steuerkastens festbinden, die fürchterlichen Wogen über mich ergehen, um dieses Schauspiel recht in mich aufzunehmen und empfand keine Furcht, sondern Vertrauen und Ergebung.
Die Reise an sich war im 19. Jahrhundert schon ein Abenteuer und mit viel Kosten und Mühen verbunden. Es gab kaum Infrastruktur, man konnte mit der Postkutsche oder dem Segelschiff fahren. Doch nicht einmal Fahrpläne gab es. Auch die Dampfkraft entwickelte sich erst, macht Gabriele Habinger deutlich.
Wenn man jetzt mit einem Dampfschiff fahren wollte, war das viel teurer als mit einem Segelboot. Und mit einem Segelboot war das natürlich ausgesprochen zeitaufwendig. Man war eben von den Winden abhängig, ob man jetzt ein Ziel erreichte in vielleicht 2 Wochen oder in 4 Wochen. Und es war natürlich auch gefährlich, wenn man in irgendwelche Stürme gerät. Also das ist etwas, was Ida Pfeiffer auch ständig beschreibt, dass sie zum Teil ewig lang auf dem Meer unterwegs war, natürlich von Seekrankheit geplagt war, dass die Bedingungen auf den Schiffen katastrophal waren. Also man musste sich alles selber mitbringen, von der Ernährung für die mehrere Wochen lange dauernde Überfahrt bis zu einer Matratze. Bei ihrer ersten Schiffsreise wusste sie das alles nicht, da musste sie dann fürchterlich leiden, weil sie nicht entsprechend vorbereitet war.
Nach längeren Aufenthalten in Chile und Tahiti erreicht Ida Pfeiffer schließlich Kanton in China. Es ist Juli 1847. Nachdem Großbritannien wenige Jahre zuvor China im sogenannten Ersten Opiumkrieg besiegt hat, begegnet man Europäern nicht besonders wohlgesonnen. Eine weiße Frau ist erst recht eine Sensation.
Als Herr Agassiz mich ankommen sah und die Art meiner Reise, die Fußpartie vom Schiffe in sein Haus erfuhr, war er sehr verwundert und wollte kaum glauben, dass ich unbeschädigt und ohne Anstand durchgekommen sei. Nun wurde ich erst inne, wie höchst gewagt es für mich als Frau gewesen war, allein mit einem chinesischen Führer die Straßen Kantons betreten zu haben. Es war dies ein hier nie vorgekommener Fall und Herr Agassiz meinte, dass ich es einem besonderen Glücke zu danken hätte, von dem Volke nicht gröblichst beleidigt, ja wohl gar gesteinigt worden zu sein. Wohl hatte ich auf dem Wege vom Schiffe bis zur Faktorei bemerkt, dass alt und jung mir nachschrie und nachsah. Was blieb mir wohl übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen? Ich schritt furchtlos weiter und vielleicht gerade, weil ich keine Furcht zeigte, geschah mir auch nichts.
Während ihres Aufenthaltes in Kanton besucht Ida Pfeiffer viele Sehenswürdigkeiten. Sie möchte zum Schluss unbedingt einmal um die Mauer der Stadt gehen. Ein Missionar bietet ihr an, sie zu begleiten. Allerdings unter der Bedingung, dass sie sich verkleidet. Eine Frau habe diesen Gang noch nie gewagt. Ida Pfeiffer zieht also in Männerkleidern los. Undenkbar in Europa gibt es doch sehr klare Kleidervorschriften. Dorothea Keuler.
Es gab Frauen, die haben der Bequemlichkeit halber Männerkleider getragen, aber die meisten beharrten darauf, Frauenkleider zu tragen. Die sind dann zwar meistens im Herrensitz geritten, was ich eigentlich auch nicht gehört hat, weil eine Frau im Damensattel zu reiten hatte, somit zeitlich nach vorn verdrehter Haltung, wo man in unwegsamem Gelände überhaupt nicht weiterkommt. Das haben sie dann aber abgelehnt, haben einen Herrensattel benutzt und haben festgestellt, es geht ganz wunderbar, aber sie haben sich mit ihrer Kleidung entsprechend eingerichtet. Die haben dann also so zwar geteilte Röcke getragen, aber die waren so weit, dass man eigentlich nicht gesehen hat, dass es eine Hose war in Wirklichkeit.
Manchmal waren die langen Kleider sogar äußerst hilfreich.
Es gab eine Afrika-Reisende namens Mary Kingsley, auch so zur viktorianischen Zeit. Und die ist also in voller Damenmontur mit Korsett und allem, war die in Afrika unterwegs. Und sie ist da einmal in so eine Großwildfalle geraten mit aufgestellten Spitzen aus Elfenbein. Und da schreibt sie, es geht doch nichts über die Segnungen eines guten festen Rocks. Hätte ich eine Hose getragen, wäre ich durchbohrt worden. So musste ich bloß schreien und warten, bis man mich wieder rausgezogen hat.
Nach Zwischenstopps in Singapur und Sri Lanka geht es weiter nach Indien. Von Oktober 1847 bis April 1848 reist Ida Pfeiffer quer durchs Land. Sie erlebt hier viel, besucht zum Beispiel traditionelle Hochzeitsfeiern und Beerdigungen, geht auf Tigerjagd und wird von dem Prinzen von Benares zu einem Ausritt eingeladen.
Des älteren Prinzen Leibelefant, ein Tier von seltener Größe und Schönheit, war für mich und Herrn Lau bestimmt. Eine scharlachrote Decke mit Quasten, Fransen und golddurchwirkten Borten überdeckte beinahe das ganze Tier. Auf dem breiten Rücken war ein bequemer Sitz angebracht. Der Elefant musste sich zur Erde legen, eine bequeme Stufenleiter wurde angelehnt und Herr Lau und ich nahmen auf dem Untier Platz. Hinter uns saß ein Diener, der einen ungeheuer großen Sonnenschirm über unsere Häupter hielt. Obwohl die Bewegung des Elefanten ebenso erschütternd und unangenehm ist wie jene des Kameles, so machte mir diese echt indische Partie dennoch eine ungemeine Freude.
Erlebnisse, Erinnerungen und Beobachtungen hält Ida Pfeiffer detailliert in unzähligen Notizbüchern fest. Die Fotografie steckte noch in den Kinderschuhen, von Film ganz zu schweigen. Tagebücher dienten als Erinnerungsstütze. Gabriele Habinger.
In der bürgerlichen Gesellschaft war es einfach auch üblich, dass man solche Dinge aufgeschrieben hat. Das 19. Jahrhundert ist einfach auch das Jahrhundert der Reiseliteratur. Also man hat viel gelesen und wenn man etwas über ferne Länder und Menschen kennenlernen wollte, dann musste man Reiseberichte lesen und da ist auch eine große Zahl, also es ist wahnsinnig viel erschienen. Reisebeschreibungen, Reiseberichte, Reisebriefe, was auch immer.
Schon ihr erstes Buch über die Reise nach Palästina hatte sich als ein großer Erfolg entpuppt. Fortan veröffentlichte Ida Pfeiffer alle ihre Reisetagebücher, teilweise in mehreren Auflagen und übersetzt unter anderem ins Englische, Französische oder sogar Malaiische. Mit den Einnahmen finanzierte sie weitere Reisen.
Also sie hat das nicht aus schriftstellerischer Ambition gemacht wie andere Autorinnen, wie zum Beispiel die Ida Hahnhahn, die hat ja auch Romane geschrieben, sondern eigentlich aus Notwendigkeit und eher nüchtern geschrieben. Dafür wird sie auch sehr gelobt. Also sozusagen diese einfache, klare, nüchterne Sprache einer bescheidenen Frau, das hat auch sehr gut gefallen.
Trotz aller Bescheidenheit, mit ihren Ansichten hält sie sich nicht zurück. In Indien ist sie begeistert von der Gastfreundschaft der Einheimischen.
Ich war mit meinem Diener und Fuhrmann wie überhaupt mit der ganzen Reise sehr zufrieden. Die Eigentümer der Sarais hatten von mir nicht mehr gefordert als von den Eingeborenen und mir alle Gefälligkeiten erwiesen, die ihnen die strengen Gebote ihrer Religion erlaubten. Ich hatte die Nächte in offenen, unverschlossenen Zellen wohl auch unter Gottes freiem Himmel zugebracht, umgeben von dem Volke der ärmsten und niedrigsten Klasse und war nie beleidigt worden, weder durch Worte, Handlungen noch böse Mienen. Und nie ward mir etwas entwendet. Ach, wenn doch die Europäer wüssten, wie leicht sie diese guten Naturmenschen durch Nachsicht und Freundlichkeit gewinnen könnten. Leider aber wollen sie durch Gewalt herrschen und behandeln das arme Volk mit Verachtung und Härte.
Obwohl sie sich meist an Beschreibungen von Landschaft, Menschen und Kultur hält, lässt Ida Pfeiffer immer wieder deutliche Kritik an den Praktiken der Kolonialisten einfließen. Sklaverei lehnt sie strikt ab, genauso wie ausbeuterische Arbeitsverhältnisse. Andererseits ist auch sie nicht frei von Vorurteilen. Wie die meisten europäischen Reisenden hat sie einen eurozentristischen Blick auf andere Kulturen. Oft fällt ihr Urteil wenig positiv aus.
Das ist auch natürlich ein zeitgebundenes Phänomen. Wir sind in einer Phase des europäischen Kolonialismus, die Hochblüte des Kolonialismus im 19. Jahrhundert, wo eine wesentliche Grundlage natürlich diese spezifischen Ideologien waren, der eigenen Überlegenheit der weißen europäischen Gesellschaft und der Unterlegenheit aller anderen. Und davon sind natürlich auch die Aussagen Ida Pfeiffers geprägt. Und die sind oft wirklich schwer verdaulich. Also das ist auch immer so ein Spannungsverhältnis. Einerseits gibt es sehr abwertende Äußerungen, wo sie sich eben über die Menschen lustig macht, sei es, dass sie jetzt irgendwie europäische Kleidung tragen oder hässlich sind die Frauen oder dass sie ihr Aussehen überhaupt nicht gutiert. Aber auf der anderen Seite spricht sie sich explizit gegen Rassismus aus und sie ist auch noch sehr stark geprägt von einem aufklärerischen Denken.
Mit dem Schiff geht es von Bombay weiter nach Bagdad, das sie im Mai 1848 erreicht. In den muslimischen Ländern des Nahen Ostens muss sich auch Ida Pfeiffer den Gepflogenheiten anpassen und sich traditionell kleiden. Dazu gehört ein großes Einschlagtuch, Isa genannt, und eine Art Turban als Kopfbedeckung. Das ist für sie kein Problem. Aber sie bedauert die Frauen, die in der unpraktischen Kleidung Wäsche waschen müssen und sich insgesamt nicht frei bewegen dürfen.
Eine belustigende Szene gewährte das Ausschiffen der persischen Weiber. Wären sie Schönheiten vom ersten Range, Prinzessinnen aus des Sultans Harem gewesen, so hätte man nicht vorsichtiger verfahren können, um sie jedem Männerblicke zu entziehen. Meinem Geschlecht hatte ich es zu verdanken, dass mir mancher Blick in die Kajüte vergönnt wurde. Ich sah aber unter all den 18 Weibern keine einzige Schönheit. Ihre Männer stellten sich in zwei Reihen von der Kajüten bis an die Schiffstreppe, hielten große Tücher ausgespannt und bildeten auf diese Art bewegliche, undurchsichtige Wände. Die Weiber kamen nach und nach aus der Kajüte hervor. Sie waren mit großen Tüchern so überdeckt, dass man sie wie Blinde leiten musste. Die Kletterei über die schmale Schiffstreppe war wirklich erbarmungswürdig. Bald stolperte die eine und bald die andere.
Nicht nur der Blick in die Kajüte ist Ida Pfeiffer möglich. Sie besucht in Bagdad auch einen Harem und ein Frauenbad. Für weibliche Reisende gehört das zum Standardprogramm, sagt Gabriele Habinger, Expertin für Gender Studies.
Wo eben schon so ein weiblicher Blick festzumachen ist, ist natürlich im sogenannten Orient, der Blick auf diese Frauenräume, benenne ich das meistens, wo Männer keinen Zutritt hat. Einerseits der Harem und die Frauenbäder, die natürlich in einem Reisebericht von Frauen nie fehlen durften. Das beginnt mit dem Reisebericht der Lady Montagu Anfang des 18. Jahrhunderts und zieht sich fort, wo sie immer schreiben, das wirst du nur bei mir finden, weil Männer können das nicht aus eigenem Augenschein berichten, weil sie würden verfolgt und ermordet werden, wenn sie da einen Fuß in einen Harem setzen würden. Und da wird halt berichtet von unverschleierten Frauen und von nackten Frauen und von den Bädern und wie es dort zugeht.
Natürlich meist mit dem Hinweis auf den unglaublichen Sittenverfall, der im fremden und exotischen Land zu finden sei. Der weibliche Blick in Reiseberichten zeigt sich nicht in der Haltung. Frauen sind genauso von den strengen europäischen Anstandsregeln geprägt wie Männer. Allerdings richten sie sich an eine weibliche Leserschaft. Daher unterscheiden sich Reiseberichte in den Themen und der Art, wie sie geschrieben sind.
immer wieder der Hinweis darauf, dass man ja selber nicht bewandert sei, das gar nicht beschreiben kann, so wie man sich Frauen idealerweise vorgestellt hat, dass sie bestimmte Wissensgebiete nicht abdecken können. Aber natürlich hat das gesellschaftliche Umfeld auch das beeinflusst, was Autorinnen beschrieben haben. Natürlich hat man erwartet, dass sie sich mit den Frauen beschäftigt haben, mit Kindererziehung, mit Mutterliebe und solchen Dingen. Das ist halt etwas sehr Typisches. Aber man findet auch alle möglichen anderen Dinge, die aufgegriffen werden.
Ida Pfeiffer beschreibt zumeist ausführlich, wie die einheimischen Frauen aussehen und sich verhalten. Zum Beispiel berichtet sie von einer Einladung in Bagdad. Ein englischer Resident veranstaltet am 24. Mai 1848 ein großes Fest zu Ehren des Geburtstags von Queen Victoria. Abends sind auch Einheimische eingeladen, darunter viele schöne Frauen.
So reizend dieser Frauenkranz anzusehen war, so langweilig wurde er mit der Zeit, denn regungslose Stille herrschte unter den sonst so geschwätzigen Geschlechte. Und keines der lieblichen Gesichter drückte irgendeine Erregung oder Empfindung aus. Geist und Bildung, die Würze des Lebens fehlten. Die eingeborenen Mädchen lernen nichts. Ihre Kenntnisse sind ausgebildet, wenn sie in ihrer Muttersprache, Armenisch oder Arabisch, lesen können. Und dann bekommen sie außer einigen religiösen Büchern keine andere Lektüre in die Hand.
Mitunter scheint Ida Pfeiffer zu vergessen, dass ihre eigene Bildung auch in Europa eher eine Ausnahme darstellte. Nach wie vor wurde Schulbildung, geschweige denn weiterführende Studien oder Ausbildung für Mädchen, als unnötig oder gar schädlich angesehen. Junge Frauen heirateten in der Regel, um dann Hausfrau und Mutter zu sein. Eine eigene Meinung oder politische Ansichten gehörten sich nicht. Umso mehr stachen daher Ausnahmeerscheinungen heraus, wie zum Beispiel Gertrude Bell. Sie kam aus einem wohlhabenden intellektuellen Elternhaus und war eine der ersten Frauen, die ab 1886 in Oxford studierte. Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckte sie ihre Liebe zum Orient und unternahm mehrere Reisen in den Nahen Osten. Weil sie Arabisch konnte und sich mit vielen Scheichs bekannt machte, arbeitete sie bald als Spionin für die Briten. Dorothea Keuler.
Gertrude Bell, die war ja dann später so in Mesopotamien unterwegs und im heutigen Irak. Nach dem Ersten Weltkrieg, wo es darum ging, diese Gebiete zu verteilen, da hat sie dann einen ausführlichen Bericht geschrieben. Und in England ging das durch die Presse, aber nicht so sehr, was sie da geschrieben hat, sondern die Tatsache, dass es eine Frau war, die so eine scharfsinnige politische Analyse abgeliefert hat.
Obwohl sie einen höchst unkonventionellen Lebensstil pflegte und sich kaum um Regeln scherte, war sie keineswegs eine Befürworterin der Emanzipationsbewegung. Im Gegenteil.
Gertrude Bell war ja Gründungsmitglied einer Liga gegen das Frauenstimmrecht. Und sie hat es so begründet, eine talentierte Frau, die kann sich auch so durchsetzen und zu Macht und Bedeutung kommen. Und sie selber war ja das beste Beispiel dafür.
Auch Ida Pfeiffer stand der Emanzipation skeptisch gegenüber. Sie stellte sich eher als biedere Hausfrau mit konservativen Werten dar. Ein Versuch, sich trotz des ungewöhnlichen Reiselebens als gesellschaftskonform zu zeigen. Im 19. Jahrhundert waren die verächtlich als Blaustrumpf bezeichneten Suffragetten Außenseiterin. Das strikte biologistische Frauenbild prägte nach wie vor die öffentliche Diskussion. Ida Pfeiffer wurde auch des Öfteren zur Zielscheibe von Spott und wehrte sich deshalb gegen Vermutungen, sie unterstütze die Emanzipationsbewegung. Gabriele Habinger erklärt, warum sich reisende Frauen häufig widersprüchlich verhielten.
Es ist sozusagen dieses Spannungsverhältnis zwischen Pflicht und Neigung. Also wo einerseits die Frauen halt ihren Neigungen folgen wollten, nämlich zu reisen, aber andererseits wollten sie auch nicht innerhalb der Gesellschaft negativ betrachtet werden oder ausgeschlossen werden, weil sie sozusagen nicht die Vorgaben erfüllt haben. Und die waren auch sehr streng eingebunden in diese gesellschaftlichen Normvorstellungen und Ideale. Daraus entstehen sehr starke Spannungen und Widersprüche. Und das lässt sich insbesondere natürlich bei den Reiseberichten dieser Frauen ablesen, die zum Teil einerseits Dinge taten, die man auch damals schon als emanzipiert bezeichnet hat, aber die sehr stark diese Emanzipationsbewegung der Frau auch abgelehnt haben.
Auch Ida Pfeiffer war da keine Ausnahme, hatte aber mitunter recht moderne Ansichten.
Also sie verteidigt das schon eigentlich, dass junge Frauen Bildung anstreben sollen, dass sie sich im Leben verwirklichen sollen. Aber wenn sie das tun, dann sollen sie das mit allen Konsequenzen machen, letztendlich meint sie. Dann müssen sie eben auf Familie und Kinder verzichten, weil sich diese, heute würde man sagen, Doppelbelastung nicht vereinbaren lässt. Und das finde ich schon sehr heutig, auch diese Aussage. Also das ist ja nach wie vor eine Diskussion, wie sollen Frauen Berufstätigkeit und Karriere mit Kindererziehung verknüpfen. Und das hat sie sehr gut erkannt, aber sie meint dann, und da kann man dann wieder so sehen, dieses Ringen um Anerkennung, das Höchste ist natürlich für eine Frau ihre Berufung als Mutter. Das ist dieses Wandeln auf diesem schmalen Grat, diese Bemühungen um gesellschaftliche Anerkennung oder eben dieser Kampf gegen den gesellschaftlichen Ausschluss auf der einen Seite und das Verfolgen der eigenen Interessen, Wünsche und Neigungen.
Ida Pfeiffer wird als zähe und energische Frau beschrieben. Sie weiß sich durchzusetzen und begegnet furchtlos allen Herausforderungen. Getrieben von einer großen Reiselust und Wissbegierde geht sie mitunter hohe Risiken ein. Ihr knappes Budget sorgt dafür, dass sie meist ohne jeden Komfort reisen muss. Auf Ochsenkarren, Segelschiffen, Kamelen, mit der Postkutsche oder zu Fuß. Für den Weg von Bagdad nach Mossul schließt sie sich im Juni 1848 einer Karawane an.
So begab ich mich denn auf eine 14-tägige Reise durch Wüsten und Steppen, auf eine Reise voller Beschwerden und Gefahren, ohne alle Bequemlichkeit, ohne Schutz und Schirm. Ich reiste wie der ärmste Araber und musste, wie er gefasst sein, die glühende Sonne auszuhalten, nichts als Brot und Wasser, höchstens eine Handvoll Datteln oder einige Gurken zu genießen und den heißen Erdboden zur Schlafstätte zu haben.
Leistungen wie diese riefen Bewunderung hervor. Dennoch waren viele Zeitgenossen mehr als skeptisch, wenn sich eine Frau allein auf den Weg machte. Ein häufiges Argument waren alle möglichen und unmöglichen Gefahren. Frauen waren, was körperliche Kraft anging, im Nachteil. Allerdings kamen sie in der Reisepraxis sehr gut zurecht. Das lag auch am männlichen Ehrenkodex des 19. Jahrhunderts. Dorothea Keuler.
Also ich denke jetzt speziell an eine junge Engländerin, Emily Lowe. Die ist mit ihrer Mutter zusammengereist und zwar zunächst nach Norwegen, dann nach Sizilien. Also das war 1857. Sizilien galt als abgelegen, unerschlossen und gefährlich. Die beiden Frauen haben sich auf die Reise gemacht und haben sich als unprotected females, also schutzlose Frauenzimmer, stilisiert. Was aber, wenn man den Reisebericht liest, doch eher ironisch rüberkommt, weil die sind bestens allein klargekommen und sie haben jede mögliche Hilfe gekriegt. Sie haben also immer wieder italienische Gentlemen getroffen, die ihnen weitergeholfen haben, die dafür gesorgt haben, dass sie gut untergebracht waren, die ihnen bei den Kutschenverbindungen geholfen haben und dann vor allem haben die dann Empfehlungsbriefe an ihre Freunde geschickt. Das waren Türöffner und so sind die Frauen durch Sizilien gekommen, ganz und gar unangefochten.
Auch Ida Pfeiffer kann auf ihrer Reise auf solche Türöffner zählen. Bisweilen ist sie bei ausgewanderten Europäern zu Gast, kommt bei Missionaren unter oder reist mit Bekannten. Sie hat zwar Pistolen bei sich, braucht aber meistens keinen speziellen Schutz. Sie ist direkt und strahlt eine natürliche Autorität aus, die ihr Respekt verschafft.
Überall und jederzeit setzte ich meinen Willen durch. Ich fand, dass Energie und Furchtlosigkeit allen Leuten imponiert. Sie mögen Araber, Perser, Beduinen oder wie immer heißen.
Bei all den Reisestrapazen, der Hitze, der Kälte und all den Gefahren, die in jeder Ecke lauern können, Ida Pfeiffer lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Gabriele Habinger.
Also was sie besonders auszeichnet, ist sicherlich ihre Hartnäckigkeit, ihre Willensstärke und die Durchsetzungskraft. Weil wenn man weiß, wie die Rahmenbedingungen für die Reisen damals waren, dann war das wirklich nicht einfach. Also es war gefährlich, es war umständlich, es war mühsam, es war körperlich wahnsinnig herausfordernd. Auch durch die Kleider, die schweren, die Frauen getragen haben damals. Die Hitze, Kälte, Nässe, also das war alles sehr schwer. Ich denke, nur mit wirklicher Willensstärke konnte sie das umsetzen. Und zum Teil auch, das geht bis zur Unverfrorenheit.
Die reisenden Frauen im 19. Jahrhundert, die sich so konsequent über alle Konventionen hinwegsetzten, zeichneten sich alle durch einen starken Charakter aus. Dorothea Keuler sieht weitere Gemeinsamkeiten.
Die waren alle so von großer Unabhängigkeit, persönlich, seelisch. Die haben alle recht früh angefangen mit dem Reisen und auch mit dem Schreiben. Sie hatten keine Angst, Regeln zu brechen, wobei es natürlich solche gab, an denen sie eisern festhielten. Ich glaube, dass es ihnen mehr oder weniger egal war, ob die Umgebung sie lieb gehabt hat oder nicht. Ich meine, Frauen sind ja in der Zeit zur Passivität erzogen worden und Hilflosigkeit wurde als charmant empfunden. Damit hatten die überhaupt nichts im Sinn und sie wollten auch nicht so rüberkommen.
Hilflosigkeit kann sich Ida Pfeiffer nicht leisten. Ihre Wanderlust ist so groß, dass sie kein Risiko scheut. Insbesondere die Reise durch Persien birgt viele Gefahren. Dessen ist sich Ida Pfeiffer bewusst. Bevor sie aufbricht, schickt sie ihre Tagebücher an ihre Söhne, falls sie ausgeraubt oder getötet werden sollte. Für den beschwerlichen Weg durchs Gebirge schließt sie sich im Juli 1848 wieder einer Karawane an. Die Wege sind schlecht. Immer wieder begegnen ihr berittene Soldatentrupps. Nie denkt sie ans Aufgeben. Stattdessen nutzt sie die Zeit während eines Zwischenstopps in einem Dorf für ein paar Schulstunden für die Kinder und Haushaltstipps für die Frauen. Mit Kritik an den Missionaren in der Gegend spart sie nicht. Ein paar Broschüren austeilen und predigen reiche nicht aus.
Was könnte man hier erst Gutes wirken, wenn man der Sprache mächtig wäre und den Willen dazu hätte? Nur müsste man sich nicht mit den Kindern allein befassen, sondern gleichzeitig auch mit den Eltern. Welch schönes Feld stände den Missionaren offen, wenn sie sich dazu bequem wollten, unter diesen Menschen zu wohnen und zu leben und ihre Fehler mit Liebe und Geduld zu bekämpfen. So aber widmen sie ihnen des Tages höchstens einige Stunden und lassen ihre Zöglinge zu sich kommen, anstatt dieselben in ihrer Häuslichkeit aufzunehmen.
Im September 1848 macht sich Ida Pfeiffer schließlich auf die Rückreise. Über Aserbaidschan, Armenien, Georgien, Russland geht es bis zum Schwarzen Meer. Zufrieden ist Ida Pfeiffer mit diesem Abschnitt der Reise allerdings nicht. Die Menschen seien unfreundlich und das Fortkommen sei schwierig. Besonders empört sie sich über die russischen Postkutschen. Die Reise ist kompliziert, mehr als unkomfortabel und sehr langwierig, weil Beamte ständig bevorzugt befördert werden. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund und beschwert sich, stößt aber keineswegs auf offene Ohren.
Hätte ich als Mann gesprochen, wäre mir vielleicht ein zeitweiliger Aufenthalt in Sibirien angewiesen worden.
Auch die Reise über Istanbul nach Athen ist auf den überfüllten Segelschiffen strapaziös. In Griechenland müssen die Reisenden zudem 14 Tage in Quarantäne verbringen. Kein schöner Abschluss. Als Ida Pfeiffer außerdem von der Wiener Oktoberrevolution erfährt, will sie so schnell es geht zurück nach Hause. Am 4. November 1848 kommt sie endlich in Wien an. In drei Bänden erscheint 1850 eine Frauenfahrt um die Welt. Der Reisebericht wird wie ihre früheren Veröffentlichungen begeistert aufgenommen. In ihrer Heimat Österreich und im gesamten deutschsprachigen Raum ist sie längst bekannt, selbst in Großbritannien. Anders als von ihr selbst oft wahrgenommen, wurde auch ihr Beitrag für die Wissenschaft durchaus gewürdigt, meint Gabriele Habinger.
Anerkennung hat sie insbesondere von Wissenschaftlern anderer europäischer Länder erhalten. An erster Stelle ist dann natürlich Alexander von Humboldt zu nennen, der große deutsche Naturforscher, damalige Koryphäen der Wissenschaft, Geographen, Naturforscher, was auch immer, wie August Petermann oder Karl Ritter haben sie unterstützt und geehrt. Und sie hat auch dann zum Beispiel vom preußischen Königspaar die goldene Medaille für Wissenschaft und Kunst verliehen bekommen und solche Dinge.
Sie wird Ehrenmitglied der Geographischen Gesellschaft. Prominente wollen sie kennenlernen. In der Gesellschaft ist sie wegen ihres ungewöhnlichen Lebens aber umstritten.
Einerseits hat sie natürlich Aufmerksamkeit erregt und den Leuten hat das auch imponiert und gefallen und manche haben sie auch dafür bewundert, aber andere haben sie dafür auch kritisiert, verachtet. Man kann sich zum Beispiel auch die Zeitungsberichte anschauen und da spricht das dann aus diesen Aussagen. Wenn dann einer schreibt, ich war verwundert, dass mir da kein Blaustrumpf, keine Amazone oder eine Emanzipierte gegenüber saß, sondern eine bescheidene Biedermeier-Dame mit dem Häubchen und netten Adrettungen, wie man sich das vorstellt. Da sieht man schon, dass das natürlich auch mit sehr viel Befremden beobachtet wurde.
Ida Pfeiffer ist das egal. Ihre Reiselust lässt sie ihr Leben lang nicht los. Kaum 3 Jahre später bricht sie zu einer zweiten Weltreise auf. Die dauert noch länger und macht sie zur ersten Europäerin, die Borneo durchquert. Von 1856 bis 1858 bereist sie schließlich Mauritius und Madagaskar. Dort wird sie in eine Verschwörung gegen die madagassische Königin verwickelt und erkrankt zusätzlich schwer. Sie muss die Reise abbrechen und sich zu Hause erholen. Am 27. Oktober 1858 stirbt Ida Pfeiffer jedoch mit 61 Jahren an Malaria, mit der sie sich vermutlich Jahre zuvor in Sumatra angesteckt hatte. Am Ende wird ihr das Reiseleben also doch noch zum Verhängnis. Wahrscheinlich hat sie das aber nicht gestört. Alles, was sie wollte, war zu reisen und so viel wie möglich von der Welt zu sehen. Dieses Ziel konnte sie erreichen, weil sie mit Mut und Hartnäckigkeit ihren Traum verwirklichte.
Wie es den Maler drängt, ein Bild zu malen, den Dichter seine Gedanken auszusprechen, so drängt es mich, die Welt zu sehen. Reisen war der Traum meiner Jugend. Erinnerung des Gesehenen ist nun das Labsal meines Alters.
Mit Korsett und Pistole. Ida Pfeiffers Reise um die Welt. Ein Radiofeature von Anne Diesner. Es sprachen Gerd Hagge, Mareike Wiener und Mirko Geier. Eine Produktion des Tübinger Campusfunks Radio Mikro Europa 2020.
Micro Europa.
Sounds. International. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Moderno.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Thank you. gonna rise. Don't sing it. You're gonna spread your wings. Shine your take to the sky. Lord, the sky. Nothing's going to harm you now. Na 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 na. Don't you cry. Don't you cry.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Die bisherigen Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Schaut auch mal auf unsere Homepage unter mikro-europa.de. Am Mikrofon war Anne Diesner. Bleibt uns treu und bleibt gesund. Thank you.